Die Selbstgerechten titelt das neue umstrittene Buch von Sarah Wagenknecht. Und offenbar meint sie damit ihr eigenes Lager. Linksliberale Überheblichkeit nährt rechte Terraingewinne. Sie zeichnet aber eine Alternative zu einem Linksliberalismus, der sich progressiv wähnt, doch die Gesellschaft weiter spaltet, weil er sich nur für das eigene Milieu interessiert und Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft ignoriert. Sie entwickelt ein Programm, mit dem soziale Politik wieder mehrheitsfähig werden kann, gemeinsam statt in immer kleineren Minderheitengruppen. Sarah reibt sich an der Freiheit reicher Leute, ihre Meinung zu verbreiten. Auszug. Der Gründungsherausgeber der FAZ, Paul Sethe, hatte recht, als er mit Blick auf große Teile der bundesdeutschen Medienlandschaft in den 60ern feststellte, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Neben den Printmedien gab es noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, in dem immerhin das Meinungsspektrum vom rechten Flügel der Union bis zum linken der SPD repräsentiert war. Das war damals noch ein relativ breiter Korridor. Alles in allem war der damalige Diskursraum jedenfalls demokratischer und facettenreicher als der heutige. Zum einen sind von Sethes 200 reichen Leuten mittlerweile kaum noch 20 übrig, die über riesige Medienkonzerne die öffentliche Meinungsbildung steuern können. Auch das Spektrum, das sich in den für die demokratische Diskussion so wichtigen öffentlich-rechtlichen Sendern wiederfindet, ist um einiges enger geworden. Für immer mehr Menschen ist es ohnehin nicht mehr die Regionalzeitung oder die Tagesschau, das Tor zur Welt, sondern der Klick ins Web. Diese Sphäre aber beherrschen wenige Digitalgiganten, die mit intransparenten Algorithmen darüber entscheiden, welche Inhalte Millionen Nutzern angezeigt werden und welche eben nicht. Die Chefs von Google, Facebook, Twitter und Co. haben damit längst mehr Meinungsmacht als jede Zeitungsredaktion und sogar als die Macher großer Fernsehkanäle. Von der Politik ausdrücklich dazu ermutigt und aufgefordert, nutzen sie diese Macht neuerdings auch immer häufiger dazu, unbotmäßige Inhalte einfach zu löschen, ohne Gerichtsverfahren, ohne Nachweis der Strafbarkeit, ohne Widerspruchsmöglichkeit. Was diese liberalen Praktiken von den alten Zeiten staatlicher Zensur unterscheidet, ist eigentlich nur, dass heute nicht der Staat, sondern private Internetmonopolisten entscheiden, was geäußert werden darf und was nicht. Wagenknecht stellt fest, Auszug, unsere EDV, unsere Bildschirme, unsere Technik, katastrophal. Wir sind in einer Räumlichkeit untergebracht, es ist undicht, es ist feucht, wir haben abgeranzte Stühle. In einem anderen Gesundheitsamt sitzen sie auf Holzstühlen und wir reden von 8 oder 9 Stunden. Wohlgemerkt, was hier geschildert wird, sind nicht die Arbeitsbedingungen in einem Entwicklungsland, sondern die in einer staatlichen Behörde im wohlhabenden Bayern. Und weiter. Hilflose, unterfinanzierte Behörden lassen sich gut ausnehmen. Als überforderte Beamte aus dem Finanzministerium einst den Bankenverband baten, ein Gesetz zum Verbot von Cum-Ex-Geschäften zu verfassen, kam dabei wenig überraschend ein Gesetz heraus, das den betrügerischen Steuertricks erst so richtig Tür und Tor geöffnet hat. Der Schildbürgerstreich kostete den Steuerzahler am Ende 35 Milliarden Euro. Auch Steuergesetze, bei denen privatwirtschaftlicher Rat eingeholt wurde, haben sich in der Regel als besonders unvorteilhaft für die öffentliche Hand erwiesen. Dass der deutsche Staat derzeit kaum noch in der Lage ist, Bahnhöfe, Flughäfen oder Autobahnen zu bauen, ohne dass Kosten und Zeitrahmen völlig aus dem Ruder laufen, hat den gleichen Grund. Schwache Verwaltungen stehen kommerziellen Großanbietern gegenüber, die keine Mühe haben, sie über den Tisch zu ziehen. Teilweise wurde dieses über den Tisch ziehen sogar institutionalisiert. Es nennt sich dann öffentlich-private Partnerschaft. Dass bei solchen Projekten der Steuerzahler regelmäßig gemolken wird und die Kosten weit über dem liegen, was vergleichbare öffentliche Projekte in Eigenregie kosten bzw. früher gekostet haben, hat der Bundesrechnungshof wieder und wieder moniert. An der Beliebtheit dieser Praxis hat das leider nichts geändert. Ergo, je schlechter Behörden ausgestattet sind, desto schlechter arbeiten sie, desto mehr sinkt das Vertrauen in der Bevölkerung, was unglücklicherweise den Ruf nach mehr Privatisierung fördert. Dieser Trend ist fatal. Denn Demokratie braucht einen starken öffentlichen Bereich, in dem es nicht um kommerzielle Interessen, sondern um das Gemeinwohl geht und gehen muss. Nur dann können Ideen für dieses gemeinsame Wohl demokratisch zur Wahl gestellt und anschließend auch umgesetzt werden. Das linke Basisthema spricht Sarah Wagenknecht hier an. Ein starker Sozialstaat ist nicht notwendigerweise teurer als ein schwacher. Der Grad an sozialer Absicherung, den wir heute in Deutschland haben, ist ohne Zweifel schlechter als der, den die Bundesrepublik ihren Bürgern in den 70er und 80er Jahren geboten hatte. Der Gesamtetat jedoch, der heute für soziale Belange ausgegeben wird, ist gemessen an der Wirtschaftsleistung nicht kleiner. Es werden eben nur andere Dinge finanziert. Früher hat die öffentliche Hand beispielsweise in großem Umfang selbst Wohnungen unterhalten und Sozialwohnungen gebaut. Heute werden stattdessen immense Mittel dafür ausgegeben, die ständig steigenden Mieten im weitgehend privatisierten Wohnungsbestand über Wohngeld und Wohnkostenzuschüsse zu subventionieren. Mit Hartz IV ist das Geld, das ein Arbeitsloser nach einem Jahr bekommt, deutlich geringer geworden. Anstelle dessen werden jetzt aufwendige Kontrollen finanziert, unzählige Gerichtsverfahren gegen Widersprüche bestritten und eine ganze Hartz-IV-Industrie am Leben erhalten, die die sogenannten Fördermaßnahmen als Geschäftsmodell entdeckt hat. Auch die gut 10 Milliarden Euro, die im Jahr für sogenannte Aufstockerleistungen ausgegeben werden, weil die Politik zu feige ist, den Mindestlohn auf ein existenzsicherndes Niveau anzuheben, gehen zulasten des Sozialetats. Statt solche Ausgaben zu finanzieren, die die soziale Sicherheit in keiner Weise verbessern, sollten die Sozialausgaben wieder auf das konzentriert werden, wozu sie da sind, die Bevölkerung für die Risiken des Lebens abzusichern. Zugleich sollten Wohnraum, Bildung, Gesundheitsversorgung und andere elementare Dienste wieder öffentlich bereitgestellt werden. Insgesamt fehlt mir bei diesem Thema, dass Wagenknecht nicht die negative Einkommensteuer anspricht, die weg von Transferleistungen zum Recht für die Menschen werden muss, indem die Zuständigkeit nicht mehr bei Sozialämtern, sondern beim Finanzamt liegt. Es geht um Grundsicherung für alle. Sie betont aber richtigerweise die Bedeutung der Bildung und will bereits im frühkindlichen Alter die herkunftsbedingten Unterschiede ausgleichen. Hier kritisiert sie ihre Partei. Die linke Kritik an Lernanstrengung und schulischem Leistungsdruck mag angesichts des schweren Stands, den Kinder aus ärmeren Familien im heutigen Schulsystem haben, gut gemeint sein. Sie führt letztlich jedoch zu dem gleichen Ergebnis wie die Kürzung von Lehrerstellen und die Kommerzialisierung der Bildung zu immer größeren herkunftsbedingten Bildungsunterschieden. Kinder, deren Eltern kaum Hilfestellung leisten können, schaffen nach Absenkung des Standards zwar vielleicht einen Schulabschluss, können aber trotzdem nicht richtig lesen, schreiben und rechnen, während die mit viel Geld und elterlichem Engagement geförderten Akademikerkinder ein gutes Bildungsniveau erreichen können. Die einen müssen sich dann in harten, eintönigen Niedriglohnjobs durchs Leben schlagen, während die anderen gute Aussichten auf hochbezahlte Arbeitsplätze und ein erfülltes Berufsleben haben. Es ist nicht links, sondern unsozial, diesen Status quo in die Zukunft fortzuschreiben. Wagenknechts Aussagen spalten, sagt der Assistenzprofessor K.W. Yastani von der University of Connecticut. Vorwürfe. Wagenknechts Worte seien entlarvend, wenn sie behauptet, Identitätspolitik gehe an den Problemen eines normalen Arbeitnehmers vorbei. Man bekommt bei ihr fast den Eindruck, dass die Lifestyle-Linke zur Bourgeoisie gehöre. Sie hätte merken müssen, dass viele der angeblich gut situierten linksliberalen Akademiker schon längst zu einem neuen Großstadtprekariat gehört, das aus Autorinnen, Künstlerinnen und Lehrbeauftragten besteht. Rechtsextreme würden bei ihr gut wegkommen, Wagenknechts fehlende Berücksichtigung des strukturellen Rassismus, der in Deutschland seit dem späten 18. Jahrhundert kontinuierlich an Bedeutung gewann und heute eine neue Blüte erlebt, ist nicht allein durch soziale Missstände zu erklären, sondern hat in Deutschland eine jahrhundertealte ideologische Tradition. Für den Niedergang der Debattenkultur macht sie vor allem den Linksliberalismus verantwortlich, der aus der Sicht Wagenknechts aber nicht liberal ist und schon gar nicht links. Dessen Meinungsführer kämen aus der gut situierenden akademischen Mittelschicht der Großstädte, schreibt die promovierte Volkswirtin. Luise Rudnick aus Tübingen sagt dagegen, dass Wagenknechts Kritik ein wohlfeiles Echo im Spektrum rechter Parteien auslöst, ist leider überall wiederzufinden. Viele Zitate zur Identitätspolitik aus ihrem Buch seien teilweise bewusst und böswillig aus dem Zusammenhang gerissen worden, meint Wagenknecht selbst. Ihr ginge es nicht darum, die großen Themen wie die Benachteiligung von Minderheiten zu ignorieren. Das sei ein selbstverständlich linkes Anliegen. Bei vielen Debatten gibt es aus ihrer Sicht eine extreme Intoleranz, ob bei Flüchtlingen, beim Klima oder der Corona-Politik. Es ist kaum noch möglich, rational über eine Lösung von Problemen zu Themen zu diskutieren. Das Uranliegen der Linken ist doch immer gewesen, sich für die einzusetzen, die es schwer haben, für die, denen Aufstiegschancen, Bildungschancen eher verwehrt werden. Es geht darum, deren Lebensverhältnisse zu verbessern. Die neuen Parteivorsitzenden der Linken sind Janine Wissler und Susanne Hennig-Welso. Sie sagen, für uns gehört der Kampf für soziale Gerechtigkeit gegen Rassismus, gegen alle Formen der Ausgrenzung zusammen. So sagte Wissler am Montag. Solidarität ist unteilbar für uns. Jeder, der für die Linke kandidiere, müsse die Programmatik der Partei vertreten können. Hennig-Welso erklärte, Ziel der Linken sei, Menschen Geborgenheit und Halt zu geben. Man wolle nicht weiter spalten. Beide scheinen nicht hinter Sarah zu stehen, halten sich aber mit der Wortwahl zurück. Wagenknecht beklagt, dass Linke sich gegen die Diskriminierung von Migranten oder sexuellen Minderheiten wendeten, statt für sozial Schwache zu kämpfen. Für sinkende Löhne macht sie Migration verantwortlich. Auch wendet sich Wagenknecht gegen Klimaaktivisten wie Fridays for Future. Daraufhin wurden parteiintern einmal mehr Unmutsäußerungen in Richtung Wagenknecht laut, gegen die sie sich wiederum verwahrte. Mit aus dem Zusammenhang gerissenen, teils verfälschten Zitaten werde ein völlig verzerrtes Bild vom Inhalt meines Buches vermittelt, sagte sie. Linkskonservativ heißt das neue Schlagwort. Was sie will, das neue Schlagwort heißt linkskonservativ, also die klassisch linken Werte aktualisieren und sich dabei auch nicht scheuen zu sagen, dass etwa der Nationalstaat die einzig wirklich handlungsfähige Instanz in der Politik sei, dass darum dessen Funktionieren, dessen Zusammenhang essentiell ist und dass Gerechtigkeit eine Frage des Sozialen ist, gerade unabhängig von Nationalität und Geschlecht. Es ist ein wichtiger Aufschlag. Man wünscht sich eine Linke und eine Gesellschaft, die in der Lage ist, darüber offen zu sprechen. Der Diskurs um das Buch »Die Selbstgerechten« und um Sarah Wagenknecht wird weitergehen. Das Buch erschien bei Campus.